Deutschlandfunk, Kultur heute.
Sie tauchen auf, sie verschwinden wieder. Sie sind aus Metall. Monolithartige Quader im Freien. 2 bis 4 Meter hohe Säulen, in denen sich die Umgebung spiegelt. Rätselhafte Blechmonolithe tauchen gegenwärtig überall in der Welt auf. Nahe Schloss Neuschwanstein im Landkreis Ostallgäu, im Feld von Schwangau, ebenso wie im kalifornischen Atacastero, in Utah oder auch in den Niederlanden oder dem Schwarzmeerstaat Rumänien. Selbst im hessischen Sulzbach soll eine sein oder gewesen sein. Mitte November, da war die erste dieser sonderbaren Kunstsäulen aufgetaucht auf der britischen Isle of Wight. Carsten Probst, unseren Kunstkritiker, habe ich gefragt, beschreiben Sie doch erstmal die Erscheinungen. Wie sieht das denn aus?
Der erste entdeckte Monolith ist eigentlich ja gar keiner, weil die Stele ja nicht aus Stein besteht, sondern aus Holz, mit einem geschliffenen Stahlmantel. An diesem Stück fällt eigentlich auf, wie sorgfältig es wohl mal installiert worden ist. Der steinerne Grund, auf dem diese Stele steht, wurde ganz sorgfältig mit fachmännischem Werkzeug also ausgesägt. Die Stele dann mit Bolzen auf einem Fundament in der Erde befestigt. Die Stahlhaut ist sehr sorgfältig geschliffen und mit wirklicher Könnerschaft auch an den Nahtstellen verschweißt, und der Grundriss ist dann dreieckig oder manche sagen auch prismenförmig, weil es sich ja theoretisch auch um ein Stück Lichtkunst handeln könnte, wo sich eben viele Lichter aus verschiedenen Richtungen spiegeln und sammeln sollen. Und dieses Merkmal, also diese Stahlummantelung und der dreieckige Grundriss, der wiederholt sich bei allen anderen Stelen durchweg, aber die Verarbeitung ist ansonsten wirklich sehr unterschiedlich. Also einige dieser Nachahmerstücke kann man zum Beispiel gerade mit so einem Fußtritt umstoßen. Andere sind ziemlich laienhaft geschweißt oder stehen auch schief, und einige stehen dann wiederum an sehr auffälligen Orten, andere mitten in einer Stadt wie in Las Vegas, andere in Sulzbach an einem Acker. Also das sind höchst unterschiedliche Formen der Imitation, würde ich sagen.
Sie haben jetzt schon einen ersten Hinweis gegeben auf meine Frage, ob es so eine Art Muster gibt oder wann und wo sie auftauchen. Sie haben nämlich das Stichwort Nachahmer fallen lassen. Das heißt, Sie vermuten, dass das nicht aus einer Hand ist und das Ganze nicht systematisch passiert.
Abgesehen von diesem ersten entdeckten Monolithen in Utah, der ja durch Satellitenaufnahmen schon vor mindestens 4 Jahren gestanden haben muss, könnte man also meinen, dass zum Beispiel eine Künstlerin oder ein Künstler über soziale Netzwerke dazu aufgerufen hat, möglichst überall so einen Monolithen aufzustellen oder so eine Stele. Das ist ja eine gängige künstlerische Praxis heute, aber bisher finden sich solche Aufrufe nirgends. Also es könnte eine Art Flashmob sein, aber vermutlich, und das ist meine persönliche Vermutung, handelt es sich doch einfach um spontane Aktionen, weil ja derzeit doch noch jede einzelne neu entdeckte Stele irgendwie in den Medien gewürdigt wird. Und einige Künstler haben das ja auch sozusagen selber schon angegeben. Die haben sich filmen lassen bei solcher Aufrichtung einer solchen Stele und haben dann zu Protokoll gegeben in Interviews, dass die Zeiten derzeit so hart sind, Corona und so weiter, und sie werden keine Kunstwerke los, und deswegen wollten sie auf diese Weise ein bisschen Aufmerksamkeit generieren.
Nun sprießen natürlich bei solchen Ereignissen, die so ein bisschen spukhaft sind, die Deutungen aus dem Boden. Für die einen ist es ein Knochen der technischen Welt aus Blech, für die anderen ist es in der Aufsicht von oben eine Art Schalter vielleicht, ein An- und Ausschalter unserer Zivilisation. Es hat was Phallisches, es hat vielleicht auch was Prometheisches, vielleicht ist es aber auch nur Punk oder Pop. Sie merken schon, es lädt auch uns berufsmäßige Feuilletonisten zu Mutmaßungen ein. Vielleicht gehen wir dem Ganzen auch nur auf den Leim, diesen Monolithen. Was würden Sie meinen? Ein Kollege wies mich richtigerweise darauf hin, dass Stanley Kubrick, also 2001, Space Odyssey, da die Monolithen am Anfang und Ende ja eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, das ist nicht ganz zufällig, oder?
Ja, das stimmt. Also lassen Sie das in sozusagen 2 Fragen in einem. Lassen Sie mich zunächst mal vielleicht darauf eingehen, dass man da sehr viel hineininterpretieren kann. Das, worüber wir jetzt reden, also diese Deutungen, interessiert bei den viralen Geschichten wahrscheinlich so gut wie niemanden. Da geht es eigentlich nur um die Frage, könnten Außerirdische im Spiel sein? Gibt es eine geheime Vorrichtung der Regierung möglicherweise? Oder ist es ein Altar der Illuminati und sowas? Die allerwahrscheinlichste Lösung, also dass es wirklich so ein experimentelles Stück Gegenwartskunst ist, das irgendwann vor ein paar Jahren da draußen mal aufgestellt und dann vergessen wurde, das interessiert in den Debatten, die sozusagen allgemein herumwabern, am allerwenigsten. Aber dieser Verweis auf Stanley Kubrick und die Space Odyssey, die allein zeugt schon davon, wie wichtig Referenzen auf Film und Popkultur bei dieser ganzen Geschichte sind. Allein schon die Namensgebung Monolith zeugt ja davon. Es ist ja, wie gesagt, gar kein Monolith, aber es ist eben dieser Vergleich mit dem Monolithen in Kubricks Odyssee im Weltraum. Das bestätigt eigentlich, was der amerikanische Schriftsteller Don DeLillo schon vor fast 40 Jahren schrieb, nämlich, dass wir Realität nur dann als solche akzeptieren, wenn sie irgendwie fotografisch oder filmisch eingeordnet werden kann. Und im Odyssee im Weltraum steht der Monolith eigentlich symbolisch für das Unbekannte. Und darauf wird eben auch in der Kunstrezeption, also wirklich in der engeren Rezeption jetzt dieser Monolithen hingewiesen. In der Land Art zum Beispiel in den 60er Jahren ging es immer darum, Kunst aus ihren institutionellen Kontexten zu lösen, sie aus den Museen raus an kunstferne Orte zu bringen, in die Wüste, an die Ufer eines Salzsees, manchmal sogar ins Weltall oder auf dem Mond oder sonst was, um sie eben nicht mit den typischen Lesarten von Kunst zu überfrachten. Aber zugleich gibt es auch einen ganz klaren Gegensatz, nämlich dass die Künstler, die Land Art gemacht haben oder die KünstlerInnen, immer großen Wert darauf gelegt haben, auch tatsächlich mit Namen zu erscheinen. Also das und das kommt von ihnen, das haben sie gemacht. Das ist in diesem Fall völlig anders und das macht eigentlich die Spekulation über die Nachahmung in verschiedenen Variationen auch so reizvoll. Nämlich, ich behaupte, wäre der Urheber dieser Stele in Utah, dieser ersten Stele, schon bekannt oder identifiziert, dann wäre dieser ganze Zauber, über den wir jetzt reden, mit einem Schlag vorbei. Wenn Land Art eine Reaktion auf die Kunstinstitutionen in den Großstädten war, dann ist vielleicht dieser erste Monolith in Utah mal eine Reaktion gewesen auf die Informationsgesellschaft, wo sofort alles gegoogelt und wikipediasisiert werden konnte.
Herr Probst, wenn das in der Kasseler Aue der Documenta stehen würde, würden Sie sagen, das ist gute Kunst oder würden Sie dran vorbeigehen?
Also ich würde sagen, das wäre ein bisschen wie ein Rückfall in ältere Zeiten, also in ältere Dialoge, in ältere Diskurse, wo es noch um das Erhabene, möglicherweise den Gegensatz von Kunst und Natur gehen würde. Eigentlich sind sich ziemlich viele Kommentatoren in Kunstmagazinen einig, dass gerade dieser erste gefundene Monolith zwar sehr, sehr schön aussieht in dieser Felsenlandschaft, aber eigentlich ein ziemlich kitschiges Stück ist, das eben gerade so mit dieser Wirkung des Erhabenen noch stark spielt. Und deswegen würde beispielsweise gerade deswegen ein John McCracken, der häufig als Urheber, als heimlicher Urheber dieses Monolithen gehandelt wird, würde eigentlich ausfallen als Künstler, der das gemacht hätte. Denn der hat sich dieser ganzen Musealisierung von Skulptur und von Landschaftskunst und so weiter konsequent widersetzt. Und meiner Meinung nach würde der niemals einen so romantisch aufgeladenen Ort wie diese Felsenlandschaft dafür gewählt haben.
Sagt unser Kunstkritiker Carsten Probst.